In euch allen. Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, und bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. 2. Korinther 4, die Verse 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Herr Jesus, was für gewaltige Worte. Das ist dein Wort. Das sprichst du uns zu. Wir möchten dich bitten, dass wir es recht verstehen. Amen. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Mir gingen gerade einige Dinge durch den Kopf, als ich da saß und wir gesungen haben und gebetet haben. Bezüglich dessen, was da steht. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und mir ging durch den Kopf, ja, aber dafür habe ich ja gar keine Zeit. Ich hoffe, ihr habt alle immer ausreichend Zeit dafür. Wünsche ich euch von ganzem Herzen. Schön wär's, habe ich da gerade gehört. Schön wär's. Und ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich? Warum habe ich im Alltag so viel Zeit, auf das Sichtbare zu schauen, vor allem auf das Belastende zu schauen? So viel Zeit. Und so wenig Zeit, auf Gott zu schauen. Woher kommt das eigentlich? Und dann ist mir bewusst geworden, ja, sogar heute Morgen habe ich keine Zeit. Oder? Meine letzte Predigt vor 2 Wochen, die war zu lang. Das ist eindeutig zu lang. Ich gebe euch nur wieder, was mir durch den Kopf eben ging. Also auch hier habe ich gar keine Zeit, mich lang genug mit dem Sichtbaren, mit dem Unsichtbaren zu beschäftigen. Und der Gottesdienst muss ja auch mal zu Ende gehen, oder?
Bei einem normalen Rahmen.
Wie wäre es denn mit einem afrikanischen Rahmen? 5 Stunden. Warum eigentlich nicht? Warum nehmen wir nicht das letzte Lied, das wir heute singen werden, zum Abschluss des Gottesdienstes prophetisch? Du weißt, von was ich rede? Das letzte Lied, was wir heute singen werden, das Abschlusslied ist, der Mond ist aufgegangen. Die Sternlein prangen, oder wie? Hört sich schräg an, ist mir durchaus bewusst, aber warum haben wir eigentlich nicht die Zeit, heute am Tag des Herrn, am Sonntag, bis die Sterne aufgehen, gemeinsam Jesus zu feiern? Warum haben wir eigentlich nie Zeit? Und das bei einem Text, wo es darum geht, dass ich auf das Unsichtbare schaue und nicht auf das Sichtbare schaue. Und das wäre doch so heilsam. Ging mir gerade durch den Kopf, als ich da saß. Und ich merke, irgendwas ist schräg in meinem Leben. Vielleicht ist das bei euch ja ganz anders. Wir sind im 2. Korintherbrief im großen Bogen, den der Paulus schlägt, und das Thema ist Dienst. Dienst für Jesus. Ich habe vor 2 Wochen darüber gesprochen, wie Paulus diesen Dienst als einen Schatz bezeichnet, den Gott ihm und dem damit auch dir und mir anvertraut hat. Was für eine Auszeichnung, ihm dienen zu können. Ich, der ich dazu nun gar nicht fähig bin, nicht geeignet bin. Und doch sagt Jesus, in meiner Nachfolge bist du ein Diener. Und das Stichwort in Kapitel 4, wo wir gerade sind, ganz am Anfang von diesem Kapitel ist, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Man kann so leicht im Dienst mutlos werden. Und auch eben hieß es als erstes in Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. So leicht den Mut zu verlieren, wenn ich auf mich schaue, auf das Sichtbare und nicht auf das Unsichtbare. Auf ihn, der kann, während ich nicht kann. So leicht den Mut zu verlieren. Was hätte denn Paulus alles entmutigen können? Hier heißt es in Vers 16, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Wir hören von Paulus Dinge, die uns, und da bin ich Gott sehr dankbar, weitestgehend fremd sind. Verfolgung und Todesgefahr. Eine Realität, die man bei verfolgten Christen heute erlebt, die ich auch erlebe, wenn ich in der Türkei tätig bin, aber die doch irgendwo fern ist. Der äußere Mensch geht zugrunde. Was erlebt der Paulus in dieser Gemeinde in Korinth? Da ist nicht, was für Probleme gibt es in dieser Gemeinde, die er gegründet hat und die wie sein geistliches Kind ist. Und wie sorgt man sich um Kinder? Wie wenig läuft es? Es gibt so wenig Frucht offenbar. Gute Frucht, konkrete Lebensveränderung dort in der Gemeinde in Korinth, bei seinem geistlichen Kind. Das ist wie, als ob etwas zugrunde geht, etwas Äußerliches. Und dann sind da noch die Angriffe aus dieser Gemeinde, wo der Paulus attackiert wird in einer Art und Weise. Das ist unglaublich. Wir werden im Schlussteil des zweiten Korintherbriefes da nochmal stark hingeführt werden. Der äußere Mensch geht zugrunde. Irgendwo scheint doch der Satan übermächtig, oder? So wie es im ersten Petrusbrief heißt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist ja nicht so ein Kätzchen. Ihr kennt alle Hauskatze, die da noch ein bisschen maunzt. Nee, ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann. Das ist das Lebensgefühl. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das ist Realität. Ja, so leicht könnte man entmutigt werden. Entmutigt. Der Paulus hat uns in diesem vierten Kapitel schon einige Punkte gesagt, wie man das vermeiden kann. Da habe ich eben vor 2 Wochen drüber geredet. Zum Beispiel diesen Dienst von Jesus richtig einschätzen. Heute Morgen will ich als erstes mich mit etwas anderem beschäftigen, als das, was ich schon gesagt habe. Manche Bibelübersetzungen schreiben entmutigen, den Mut verlieren, verzagt werden. Andere schreiben matt werden, müde werden, matt werden, ermatten. Über den Mut habe ich letztes Mal eher gesprochen. Heute will ich etwas übers matt werden sprechen. Wann werde ich matt? Also ich habe in meinem Leben schon erlebt, ich werde ganz matt, wenn ich zu wenig getrunken habe. Noch dazu, wenn ich irgendwo in heißeren Ländern bin, so schön am Toten Meer, bei 40 Grad im Schatten, den es nicht gibt. Und wenn du da zu wenig trinkst, wirst du nicht nur matt, sondern du stirbst innerhalb kürzester Zeit. Vor einigen Jahren ist eine junge Deutsche liegen geblieben, dort am Toten Meer, hat ihre Gruppe verloren. Nach 1,5 Stunden war sie tot. Das ist matt werden bis hin zum Tod, wenn du nicht trinkst. Gerade wenn dann von außen, sind jetzt im Bild, von außen auch noch die Hitze ist. Und die erlebt ja Paulus massiv. Und die erleben auch wir sehr, sehr stark. Wenn da noch diese Hitze ist, dann geschieht das, was eine Israelin zu mir gesagt hat. Die Sonne bringt uns irgendwann noch um. Ja. Zu wenig trinken. Ja, Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14, das sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Er gibt das lebendige Wasser. Trinke ich ausreichend von Jesus? Genieße ich dieses Wasser ausgiebig, ausreichend? Das Wasser, diesen Lebenssaft, den nur er geben kann. Das habe ich mich gefragt. Oder ist das der Grund, warum ich etwas matt bin, geistlich matt? Können die Frage auch anders stellen. Ist denn meine Begegnung mit Jesus wirklich lebendig? Wirklich lebendig? Komme ich mit der Erwartung heute Morgen hierher, von diesem Lebenswasser zu bekommen, weil ich ihm begegne? Gehe ich so in meine Stille mit Gott täglich, dass ich erwarte, er gibt gerne dieses Wasser? Matt werden, zu wenig essen. Da kannst du auch ganz schön müde werden. Fastenzeiten können gut sein. Im vollen Betrieb ist das schwierig. Und wir sind oft so busy im Betrieb. Hast du dich auch schon dabei ertappt, wie du gerade am Fasten bist? Was diese Nahrung angeht, was Gottes Wort angeht. Jesus sagt uns in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Welche Erwartung habe ich beim Bibellesen? Gewohnheit? Oder gar eingeschlafen? Oder lebendig? Wirklich lebendig? Ich möchte gerne neu lernen, jeden Tag mit einer riesen Erwartung an dieses Wort Gottes zu gehen. Gespannt, was Jesus jetzt sagt durch sein Wort. Ich habe hier geschrieben, matt werden kannst du auch am falschen Standplatz, wenn du an der falschen Stelle stehst. Wenn du eine Pflanze in einen Boden setzt, der keine Nährstoffe hat, falscher Platz, falscher Boden, was passiert? Geht ein, lässt die Blätter hängen und so weiter. Und irgendwann stirbt sie. Ich lese uns ganz bekannte Worte aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Wo ist denn mein Lebensbaum gepflanzt, habe ich mich gefragt. Dort, wo die Wasserbäche sind, oder steht mein Lebensbaum da, wo der Rat der Gottlosen ist, der Weg der Sünder, die Spötter sind hier genannt. betrifft meinen Alltag, ich denke auch deinen. Matt werden, das kann sein zu viel Arbeit und zu wenig Ruhe. Ich bin jetzt so lange Christ und manchmal frage ich mich, ob ich das mit den 6 Tage arbeiten, das Gott vorgibt, und einen Tag Ruhe, nicht arbeiten, ob ich das schon begriffen habe. Man kann das aber auch umdrehen. Zu wenig Arbeit und zu viel Ruhe. Da wirst du auch matt. Gott hat nicht umsonst gesagt, 6 Tage, ein Tag. Wenn ich das verändere, ermatten. Ein zweiter Punkt hier zu Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch wird erneuert Tag für Tag. Ich versuch's mal, mein innerer Mensch, meine Seele, mein Wille, meine Persönlichkeit, ich selbst, erneuert. Ich war überrascht, wie viele verschiedene Ansätze es gibt, das zu definieren. Ich bleibe mal bei mir, bei meiner Seele. Ein Wörterbuch schreibt hier, vollständig erneuert werden. Wenn diese Deutung stimmt, vielleicht gebe ich mich mit zu wenig zufrieden. Ist die Frage, was hat eigentlich Jesus vor? Nicht, was habe ich vor? Ich bin nicht dabei, wo ich mehr Erneuerung wünsche, sondern die Frage ist, was hat Jesus vor? Was will er aus mir machen? Mir ist aufgefallen, das steht im Passiv. Passiv in dem Sinn, nicht ich erneuere mich, wäre ja eine Möglichkeit. Machen wir mal eine Therapie, machen wir mal eine Verbesserung an Thomas. Oder ich sehe manches, wo man schrauben könnte. Das steht da nicht. Sondern dieses Erneuern, und das ist mir ganz, ganz wichtig geworden, das geschieht durch Gott. Das geschieht durch Gott. Ich kann mich dagegen wehren. Ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Ich kann mich dagegen wehren. Ich kann Gott im Weg stehen. Ich kann mich nicht genug nach ihm ausrichten. Er wird mir das nicht aufzwingen. Aber immer geht dieses Erneuern von ihm aus und geschieht durch ihn. Es ist nie unabhängig von ihm. Ich kenne kein Thema, wo Johannes 15, Vers 5 lebendiger wird. Getrennt von ihm könnt ihr nichts tun. Ich kenne kein Thema, wo das lebendiger ist. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus an der Stelle. Nur wirklich in ihm, in der Verbindung mit ihm, von ihm neu gemacht. Bitte nicht anders, versteht mich richtig. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben keinen rund erneuerten Menschen, der ohne Abhängigkeit von Jesus jetzt das auslebt, was Gott gefällt. Das wird immer wieder probiert. Das scheitert. Das dient nicht seiner Ehre, sondern der Ehre des Menschen. Es funktioniert auch nicht gut. Ich habe bewusst heute diesen Text lesen lassen aus Kolosser 3. Der wäre eigentlich mehrere Predigten wert. Aber wir haben ja nicht die Zeit. Und da hat mich beschäftigt, was in Kolosser 3, Vers 10 steht. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also das ist es. Vorher geht es darum, ausziehen, den alten Menschen ausziehen. Und da sind ja gar keine schönen Dinge genannt mit, was haben wir da, Zorn und Grimm und Bosheit und Lästerung, schandbare Worte, Lüge und so weiter. Das Ausziehen. Und was soll ich anziehen? In 12 Vers 12 und Vers 13, so zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ganz konkret, was ist Erneuerung? Was wünschst du dir? Das, was ich zuerst gelesen habe, ist eine blöde Frage. Also keiner von uns wünscht sich Lüge, Bosheit und so weiter. Hoffentlich kämpfen wir dagegen an, wenn es das in unserem Leben gibt. Aber Jesus sagt, Paulus schreibt hier, und das im Namen Jesu, das möchtest du und das möchte ich aus dir machen. Ich kann dir dazu helfen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und so weiter. Ich kann das machen, aber nur Jesus. Wenn ich den zweiten Korintherbrief richtig verstehe, dann steuert Paulus hier in unserem Kapitel 4 auf eine ganz großartige Aussage zu, 2. Korinther 5, der Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist wunderbar, dass da Schöpfung steht. Das sagt wieder nicht ich kann das, aber er kann. Und da ist Neues geworden. Neues. Was war denn vorher? Paulus schreibt im Epheserbrief, vorher, da wart ihr tot in euren Übertretungen und Sünden. Das ist nicht das, was ich hören möchte, oder? Tot. Klingt nicht gut. Ist aber Tatsache. Wenn ich die Liste, die ich eben genommen habe, mit diesen ganzen blöden Dingen, die ich nicht will eigentlich, wenn ich die nehme, das ist tot. Geistlich tot. So möchte ich nicht sein und so möchte Gott mich nicht. Aber dann geht es weiter in Epheser 2, in Vers 5. Gott hat uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Wisst ihr, was das ist? Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Jesus kann jetzt schon lebendig machen. Er kann. Und er hat das vor. Das ist keine Utopie. Jesus hat etwas vor. Das gefällt mir ganz prima. Das gefällt euch auch sehr. Bin ich überzeugt davon. Bin nicht sicher, ob euch das gefällt, was ich als nächstes sage. Mir gefällt es eigentlich nicht. Wie werde ich ein neuer Mensch? Wie werde ich Jesus immer ähnlicher? Ich habe hier geschrieben, durch äußeren Druck wie Verfolgung oder Schwierigkeiten ein neuer Mensch werden. Gefällt dir das? Ich meine, es geht nicht billiger. Das Entscheidende ist, dass ich tatsächlich mit Jesus durch diesen ganzen Schwierigkeiten, Druck und so weiter gehe. Das ist das Entscheidende. Mit Jesus. Die allermeisten von uns kennen wahrscheinlich Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich war vergangenen Sonntag nicht bei euch. Ich war in Karlsruhe, habe da gepredigt. Und nach der Predigt hatte ich ein interessantes Gespräch. Und wir kamen auf sehr große Schwierigkeiten im Leben zu sprechen. Und derjenige hat gefragt, ist das gut, wenn Gott mir das gibt, zumutet, zulässt? Ist das gut? Versteht ihr die Frage? Das Problem für mich war nicht, ihm eine Antwort zu geben darauf, sondern mich erstmal selber zu fragen. Wie erlebe ich das eigentlich, wenn die Wellen so richtig hochgehen? Ich habe ihm gesagt, ja, das ist gut, denn von Gott kommt nichts Böses. Es heißt im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also kann doch von ihm keine Finsternis kommen, aber alle Dinge kommen von ihm. Schwierig, was dann aber kommt. Ich war mir schon bewusst, das wird eine gefährliche Woche, wenn du sowas sagst. Weil Gott lässt das nicht einfach so stehen, sondern Gott wird das erproben. Natürlich wird Gott das erproben, denn sonst lerne ich es ja nicht. Wenn ich das rein mit meinen Lippen sage, und selbst wenn ich es in dem Moment von Herzen sagen könnte, es will erprobt sein. Also bei uns ist in der Woche nur eine Kleinigkeit schiefgegangen. Germania ist insolvent geworden, die Airline, und unsere Arbeitsreise nach Israel mussten wir aus finanziellen Gründen canceln und verlieren trotzdem noch Geld, einiges an Geld, nicht wenige Hunderter. Nicht schön. War es Donnerstag, da ist eine junge Mutter gestorben, trotz aller Gebete und was da gewesen sein mag, in einer anderen Gemeinde, hier bei Bonn. Das, was ich jetzt sage, dieses Verändertwerden durch Jesus und durch Erprobung unseres Glaubens, das ist das, was wir durchbuchstabieren. Natürlich ist, dass unsere Reise ausfällt, nicht gut. Aber von Gott kommt nur Gutes. Er hat sich was dabei gedacht. Und es fällt mir so leicht zu sagen, bei dieser Reise. Kleinigkeit. Natürlich ist es überhaupt nicht gut, wenn diese junge Mutter stirbt. Und doch ist Gott gut, oder? Jedes Leid, jede Krise bedeutet letztendlich eine Entscheidung. Entweder wende ich mich Gott zu, oder ich wende mich in dieser Krise von Gott ab. Das ist meine Entscheidung. Durchlebe ich das mit Gott? Oder verliere ich mich in den Vorwürfen gegen ihn? Vorwürfe gegen Gott sollte man aussprechen. Das lernen wir in den Psalmen, ja. Aber solche Psalmen enden häufig damit, dennoch bleibe ich stets bei dir. Amen. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Das ist unser Leben, wenn es um dieses Thema geht, ist sehr häufig ein Dennoch. Ein Dennoch. Das lerne ich von David. Eine Entscheidung, wende ich mich Gott zu oder wende ich mich von ihm ab? Suche ich ihn oder gehe ich meinen eigenen Weg? Ziel aller dieser Probleme, das Ziel, das Gott damit verfolgt, ist, dass ich mich Gott zuwende und dass ich fester werde im Glauben, im Vertrauen auf ihn, fester mit ihm, beständiger mit ihm lebe. Das hat er vor. Manchmal ist es auch so, dass ich so manches Verständnis für meine Fehler habe, manches Verständnis auch für die Fehler anderer habe. Gott aber möchte, dass er uns neu macht. Das heißt in Römer 8, Vers 36 und 37, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das war bei Jesus nicht anders. Selbst Jesus musste gehorsam lernen. Etwas, was ich bis heute nicht verstanden habe, dass der Sohn Gottes gehorsam lernen muss. Aber er wurde ganzer Mensch und dann ist es normal, dass man gehorsam lernt. Und die Stelle aus dem Hebräerbrief, die ich jetzt gleich lese, hat den Hintergrund Jesus im Garten Gethsemane, der Gebetskampf. Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, betete Jesus, sondern dein Wille. Und dann heißt es in Hebräer 5, Vers 8, obwohl er der Sohn Gottes war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Ja, selbst für Jesus ging es nicht billiger. Wie sollte es für uns anders gehen? Ich lese uns die Verse 17 und 18 noch einmal. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Also ich würde nicht die Last, die Paulus uns gerade auch hier im zweiten Korintherbrief so schildert, als schnell vorübergehend und leicht bezeichnen. Oder es lag mir nicht auf der Zunge, salopp gesagt. Paulus schreibt, das ist, geht schnell vorbei. Jahrelanges Leiden. Und es ist leicht. Im Blick auf die Herrlichkeit, die bevorsteht. Ich hatte gerade in unserem Gebetsbrief für die nächsten beiden Monate geschrieben, dass ich sehr dankbar bin, nachdem ich ja 2 Jahre lang mit Krücken unterwegs gewesen war auf den ganzen Reisen, dass ich froh bin, jetzt bin ich 1 Jahr ohne Krücken. Also meine Lieben, auch wenn ich mich sehr freue über das 1 Jahr ohne Krücken, die 2 Jahre sind nicht schnell vorbeigegangen. Und leicht habe ich es auch nicht immer empfunden. Ich staune über den Paulus und merke, es ist eine Frage der Perspektive, oder? Es ist eine Frage der Perspektive, auf was ich schaue. Leicht, leicht. Ein Wort, das kommt nur noch ein zweites Mal im Neuen Testament vor. Matthäus 11. In Vers 30, ich lese schon ab Vers 28, Matthäus 11, 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Laut? Denn mein Joch ist leicht, sanft und meine Last ist leicht. Das ist das, was Jesus sagt und was Paulus hier aufgreift. Die Lasten, die Jesus auferlegt, sind leicht. Das, was Paulus von Gott auferlegt bekommt, ist leicht. Es gibt mir eine große Sicherheit, die lerne ich hier bei Paulus, dass Gott nicht zu viel auflegt. Das ist ein großer Satz, oder? Dass Gott nicht zu viel auflegt, sondern jede Last hat der liebende Vater im Himmel unter Kontrolle. Was verhilft zu so einem Blickwinkel? Die Aussicht auf Herrlichkeit. Paulus schreibt in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Petrus, und da kann ich euch empfehlen, den 1. Petrusbrief wirklich als Hausaufgabe zu lesen. Da ist das immer wieder Thema. Ein Brief mitten in der Verfolgung. Druck. Ganz stark Da geht es immer wieder um dieses Thema. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge hat. Wann? Bei der Offenbarung Jesu Christi, sprich, wenn er wiederkommt. Dann wird das offenbar. Der Blick weg vom Jetzt und Hier hin zur Herrlichkeit. Dafür ist heute unbedingt eine neue Ausrichtung notwendig, die notwendend. Lesen wir uns nochmal den Anfang von Kolosser 1. Sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das hat überhaupt nichts mit Vertrösten zu tun. Überhaupt nicht. Denn es wirkt sich ja, wenn ich diese neue Blickrichtung bekomme, auf mein Leben jetzt und hier aus. Sehr häufig kann ich die Umstände nicht ändern. Ich kann weder die Insolvenz von Germania Airline rückgängig machen und doch nach Israel fahren, noch kann man gar etwas am Tod dieser Frau ändern. Und vieles andere kannst du nicht ändern. Aber du kannst dir von Jesus dein Herz verändern lassen, was du siehst und wie du zu ihm stehst. Was ist das für eine Herrlichkeit? Damit will ich schließen. Über Jesus heißt es in Johannes 1, Vers 14, dass Jesus Mensch wurde und unter uns gewohnt hat. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Einzigartigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da kommt etwas von der himmlischen Herrlichkeit sichtbar für uns runter. Wenn ihr hier Jesus betrachtet, wie er unter uns gelebt hat, was er getan hat, was er gelehrt hat, wie er war, das ist ein Stück himmlische Herrlichkeit. Ein Stück. Und das ist noch nicht die ganze Herrlichkeit, die uns erwartet. Noch nicht die ganze. Wisst ihr, was Jesus hier auf der Erde am meisten vermisst hat? Also hat er einiges, was er hat vermissen können. Was hat er am meisten vermisst? Glauben. Hat er ganz stark vermisst, Glauben. Ja? Ich bin jetzt dabei im Blick auf seine Person, auf sich selbst. Was hat ihm gefehlt hier auf Erden? Die Nähe zum Vater. Genau. Muss wunderschön dort sein. Direkt bei Gott, in Sündlosigkeit. Ihm hat so viel gefehlt. Er drückt es mal so aus. Und in Johannes 17, Vers 3, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, und jetzt kommt's, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Grund der Welt gelegt war, bevor die Schöpfung war. Was für eine Herrlichkeit muss dort im Himmel sein? Weil Jesus, das ist ja Herrlichkeit, als er auf der Erde war. Das ist so groß. Und dann sagt Jesus, also auf, ich habe diese Herrlichkeit, ich freue mich wieder auf die Herrlichkeit, die ich im Himmel habe. Wenn ich jetzt zu dir, Vater, zurückkomme, freust du dich auf diese Herrlichkeit? Also ich kann es nicht fassen. Ich kann diese Herrlichkeit nicht fassen. Diese Majestät Gottes. Diese Schönheit Gottes, diese Pracht, fassen kann ich es nicht, aber freuen kann ich mich drauf. Und diese Perspektive, das, was auf dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist, wartet, diese Perspektive ändert mein und dein Leben jetzt ganz konkret. Kein Vertrösten, Realität, Riesenunterschied. Ich empfehle euch, normal mache ich das nicht, wer mag, hier sind noch ganz viele wunderbare Bibelstellen zu dem Thema. Wird im Internet stehen, könnt ihr euch runterladen und euch einfach an der Herrlichkeit Gottes und an der Herrlichkeit Jesu freuen. Herzliche Einladung. Herrlichkeit, das ist eine glänzende Zukunftsperspektive. Ich freue mich, einmal zu sein wie Jesus. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind schon jetzt Gottes Kinder. Sind wir schon. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ja, diese Herrlichkeit, die übersteigt unsere Vorstellung. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann, wenn wir mal vor Jesus stehen, dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. In seiner ganzen Herrlichkeit. Und dann kommt eine Verwandlung, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das ist nicht so ein bisschen langsames Heiligen. Das ist ja sehr gut heute. Sondern das ist ein Sprung. Also kann nicht so hoch reichen. Sein wie Jesus, wenn wir bei ihm sind. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Amen. Amen.